ARD.
HR Info Kultur.
Nini nin geni kwetu. Nahio nin zuri aumbaya. Au labda zotembili. Theat Biennale in Venice, toleo la sitini ambalo lilianza tarehe 20 aprili, linatupa sababu ya hili bala hivi sasa. Elizabeth Pongratz anatupeleka Venice na kwanza kwenye banda la Ujerumani.
Das war Swahili, die am weitesten verbreitete Verkehrssprache in Ostafrika. Gesprochen wird sie von etwa 100 Millionen Menschen, unter anderem in Tansania, Kenia, Ruanda und Mosambik. Und hier kommt die Anmoderation dieser Sendung, die die App meines Smartphones gerade übersetzt hat, im deutschen Original. Was ist uns eigentlich fremd? Und ist das nun gut oder schlecht? Oder vielleicht beides? Anlass, gerade jetzt darüber nachzudenken, gibt uns die Kunstbiennale in Venedig, deren 60. Ausgabe gerade am 20. April gestartet ist. Elisabeth Pongratz nimmt uns mit nach Venedig und zuerst in den deutschen Pavillon.
Auf dem Dach eines massiven Turms wird szenisch ein islamisches Bestattungsritual nachgestellt. Der Tote soll den Großvater von Ersan Montag darstellen.
Es ist eine Würdigung. Man würdigt diesen Arbeiter und auch stellvertretend alle Arbeiter, die an Arbeit gestorben sind, indem man sie ins Zentrum dieses Pavillons setzt und ihnen ein Monument widmet. Und mein Großvater ist jetzt sozusagen nur der Anlass dafür.
In den 1960er Jahren war dieser aus Anatolien nach West-Berlin gekommen. Er arbeitete für die Asbestfirma Eternit, baute sich damit eine Existenz auf, aber er starb auch an den Folgen seiner Arbeit. Montag beschäftigt sich in seinem Werk mit Migration und kollektivem Gedächtnis. Dafür verwendet der 37-jährige Berliner Regisseur auch Erde aus Anatolien, die sinnbildlich für territoriale Konflikte und Auseinandersetzungen steht. Seine Arbeit spiegelt das Thema des deutschen Pavillons wider. Thresholds nennt es sich, Schwellenräume. Der Besucher erlebt den Übergang zum nächsten Ort unmittelbar. In den angrenzenden Räumen kann er sich auf eine Reise mit einem Raumschiff einlassen. Es ist ein Projekt, das vor 2 Jahren begann, als eine Antwort auf die Zeit, in der wir gerade leben. Die Angst vor dem Ende der Welt, der katastrophale Moment, in dem wir uns gerade befinden, der Krieg, der Klimawandel und all dies. Ich dachte mir, ich müsste ein Überlebensfahrzeug schaffen. In den Science-Fiction-Geschichten wird viel über ein Generationenschiff erzählt, das die Menschlichkeit bewahrt. Die israelische Künstlerin Yael Bartana stützt sich auf jüdische Traditionen und überschreitet gleichzeitig religiöse, ethnische, nationale und staatliche Grenzen. Mit Hilfe von Videoanimationen und Skulpturen wird das Raumschiff zu einem Medium der Erlösung. Das Ziel, so meint die 53-Jährige, sei es, Hoffnung zu schaffen. Den deutschen Beitrag auf der Biennale hat Jaala Ilk kuratiert. Die 60. Ausgabe dieser international so wichtigen Kunstausstellung wird auch von der weltpolitischen Lage beeinflusst. Vor dem deutschen, dem amerikanischen und dem israelischen Pavillon demonstriert eine Gruppe mehrmals gegen Israel. Wegen des Gaza-Krieges müsse israelische Kunst boykottiert werden. Doch der Pavillon Israels bleibt so und so geschlossen. Die Künstlerin Ruth Patir und die Kuratorinnen hatten entschieden, die Ausstellung erst dann zu eröffnen, wenn im Gaza-Krieg ein Waffenstillstand und eine Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln erreicht ist. Knapp 90 Nationen präsentieren sich in den Giardini, dem größten öffentlichen Park Venedigs, und an anderen Stellen. Der künstlerische Direktor der 60. Biennale, der Brasilianer Adriano Pedrosa, will den Fokus auf den globalen Süden lenken, mit dem Motto Fremde überall.
Wherever you go, wherever you are.
Wo auch immer man hingeht, wo auch immer man ist, trifft man auf Fremde. Aber wo man hingeht und wo man ist, ist man ebenso ein Fremder, ganz tief im Innern.
A foreigner deep down inside.
So spielen hauptsächlich Künstler eine Rolle, die selbst Ausländer, Immigranten oder Flüchtlinge sind. Für die USA etwa stellt erstmals ein indigener Künstler aus, ein Nachfahre von amerikanischen Ureinwohnern. Deutschland bespielt dieses Mal einen weiteren Ausstellungsort. Auf der grünen Insel Certosa kreieren eine Künstlerin und 3 Künstler eine Verbindung von Natur und Klang, von Ton und Resonanz. Die räumliche Erfahrung von Sound lässt verschiedene Schwellen erleben. Die Grenzen werden fließend.
Grenzen werden fließend, auch in der Musik. Hier scheint sich heute vieles ganz intuitiv zu verbinden, was vor der gelobten wie kritisierten Globalisierung niemals zusammengekommen wäre. Zum Beispiel mongolischer Kehlkopfgesang und Hardrock. Das verbindet die Band The Who aus Ulaanbaatar. Sie verwenden traditionelle mongolische Instrumente wie die Pferdekopfgeige und Maultrommel und ihre Musikvideos bekommen im Internet hunderte Millionen Klicks. Das Motto der diesjährigen 60. Kunstbiennale in Venedig ist Stranieri ovunque, italienisch für Foreigners Everywhere, also deutsch für Fremde überall. Damit dürften gleich zwei Dinge angesprochen sein: die Verfremdung als Mittel der Kunst und Fremdheit als etwas, das jeder Mensch erlebt. Aber warum fühlen wir uns eigentlich fremd? Und was folgt daraus? Das weiß Rolf van Dyck, Professor und Leiter der Abteilung für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Hallo, Herr van Dyck.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr van Dyck, warum fühlen wir uns eigentlich fremd in bestimmten Umgebungen oder auch gegenüber von bestimmten Personen? Hat es irgendeine wichtige Funktion für uns Menschen?
Ja, ganz sicher. Uns Menschen gibt es im Prinzip seit 3 Millionen Jahren und in all der Zeit war es in den meisten Fällen, ich sag mal zu 95% der Zeiten überlebenswichtig, dass wir ganz schnell uns selbst und andere in Kategorien oder Schubladen stecken konnten. Wir mussten blitzschnell entscheiden, welches Tier gefährlich und welches Tier harmlos war. Wir mussten blitzschnell entscheiden, wer zu unserer Gruppe gehörte und uns freundlich gesinnt war oder wer uns möglicherweise feindlich gesinnt war. Und diejenigen, die das besonders schnell konnten, haben überlebt und ihre Gene weitergetragen. Und deshalb ist es nach wie vor in uns allen drin, dass wir uns selbst gruppieren, kategorisieren, in Schubladen packen, wer dazugehört und eigen ist und wer fremd ist.
Und wie konstruieren wir Fremdheit?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Das hängt von den Kontexten ab, in denen wir uns bewegen. Manchmal sind es Dinge wie Hautfarbe, manchmal sind es Dinge wie Geschlecht, manchmal sind es ganz andere Dinge, die uns unterscheiden von anderen. Es hat hier sozialpsychologische Experimente in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zum Beispiel gegeben, in denen 11-jährige Jungs ins Labor geholt wurden und dann wurden sie zufällig in Gruppen eingeteilt. Es wurden ihnen zum Beispiel abstrakte Bilder gezeigt und dann wurden ihre Referenzen abgefragt und dann wurde ihnen gesagt, ihr seid Klee-Fans oder ihr seid Kandinsky-Fans. Das hat natürlich den Jungs überhaupt nichts gesagt. Trotzdem hat diese willkürliche Einteilung sofort dazu geführt, dass man anschließend als Punkte oder kleine Geldbeträge verteilt werden konnten, denen aus der eigenen Gruppe mehr gegeben hat als denen aus der anderen Gruppe.
Jetzt ist das Fremdsein an sich gar kein Problem, sondern es sind eher die Vorurteile, die oft damit einhergehen. Wie hängen denn Vorurteile und Feindseligkeiten ausgerechnet damit zusammen, dass wir uns eine positive soziale Identität aufbauen wollen? Da hängt dann vielleicht auch dieses Beispiel mit den Jungs und dieser Einteilung in Gruppen zusammen. Also muss ich, wenn ich mich selbst positiv sehen möchte, den anderen schlecht machen?
Nicht unbedingt schlecht machen, aber anders machen. Und dabei betone oder überbetone ich dann die Unterschiede, die in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so groß sind. Also ich muss den anderen nicht schlecht reden, aber ich muss mich von ihm abgrenzen. Wir sind ja immer Mitglied in ganz vielen verschiedenen Gruppen. Und je nach Kontext nutzen wir das, um uns als einzigartig auch wahrzunehmen und besonders gut darzustellen. Und deswegen sagen wir, die Firma, in der wir arbeiten, ist besser als die Konkurrentenfirma. Aber dieses Besser, das ist situationsbedingt sehr unterschiedlich. Das kann zum Beispiel bei einer Marketing- und Designabteilung sein, dass sie sich dadurch abgrenzen, dass sie sagen, wir sind besonders kreativ, während die Finanzbuchhaltung sagt, wir sind besonders gründlich. Und diese Unterscheidung, die trägt dann dazu bei, dass man sich in der jeweiligen Gruppe wohlfühlt und dadurch sich selbst als Person auch wohlfühlt und mit positivem Selbstwert aus diesen Vergleichen herausgeht.
Und wenn wir jetzt nochmal über die Fremde sprechen, was macht das für einen Unterschied, ob wir als Fremde in der Fremde sind oder eben Fremde zu uns kommen?
Das habe ich gerade persönlich auch wieder erlebt, weil ich 6 Wochen in Hongkong und Shanghai verbracht habe. In Shanghai leben 170.000 Menschen mit nicht chinesischer Staatsangehörigkeit. Das sind gerade mal 0,006% der Bevölkerung von 24 Millionen. Das heißt, als Deutscher oder Mensch aus Westeuropa hat man in Shanghai ständig das Gefühl, man ist unglaublich fremd, weil man praktisch kaum auf andere Europäer oder andere in Anführungszeichen Ausländer trifft. Und dann komme ich zurück nach Frankfurt, wo ungefähr die gleiche Zahl ausländischer Menschen lebt, das aber 30% Bevölkerungsanteile unserer Stadt ausmacht. Und hier erleben wir uns dann sehr viel weniger als nicht dazugehörig und fremd, weil wir ständig auf Menschen mit anderer Haarfarbe, Hautfarbe, anderem Dialekt, anderem Akzent und so weiter treffen. Und die Stadt Frankfurt ja auch ein Beispiel dafür ist, wie man daraus auch Vorteile ziehen kann und stolz darauf ist, weil wir auf anderen Dimensionen unsere Erfahrungen, unsere Persönlichkeit, unsere Ausbildung vielleicht einander viel ähnlicher sind, als dass diese vermeintlichen Unterschiede in der Hautfarbe oder in der Sprache suggerieren.
Jetzt sind Unterschiede für sich genommen, sind ja jetzt erstmal überhaupt gar keine Bewertung. Wenn wir jetzt das vielleicht in das Schlagwort Diversität überführen, kann Fremdheit da auch ein positives, kreatives Potenzial haben? Also als etwas, das uns irritiert und dann im besten Sinne vielleicht die Dinge neu sehen lässt und unsere Kreativität beflügelt?
Ja, das ist zumindest die Hoffnung, die wir mit Diversität verbinden. Leider zeigt ganz, ganz viel Forschung in der Organisations- und Managementforschung, dass das in Unternehmen oder Teams nicht immer der Fall ist, sondern dass oft Diversität auch negativ zu Missverständnissen und Konflikten führen kann. In der Psychologie sprechen wir davon, dass sich das Schlagwort gleich und gleichgesetzlich gern sehr viel häufiger bestätigt als das andere Schlagwort Gegensätze ziehen sich an. Das liegt eben daran, dass Diversität erstmal dazu führt, dass man sich natürlich auch aufeinander einlassen muss, dass man vielleicht zusätzlichen Aufwand betreiben muss, zum Beispiel eine andere Sprache lernen oder weil man sich in einer dritten Sprache, die beiden oder allen Gruppenmitgliedern erstmal fremd ist, wie zum Beispiel ich jetzt in Shanghai auf Englisch mich verständige, was weder meine Muttersprache ist, noch die Muttersprache der meisten Chinesen, mit denen ich kommuniziere. Das führt erstmal zu erhöhtem Aufwand und manchmal eben auch zu Konflikten, gerade da, wo es stressig wird. Und hier haben Wissenschaftlerinnen in den Niederlanden, Daan van Knippenberg, Carsten de Dreux und auch ich mit meiner Gruppe Forschung gemacht. Wir nennen das Diversitätsüberzeugungen und wir finden, wenn Menschen mit positiven Überzeugungen, dass die Heterogenität und die Vielfalt in der Gruppe dazu beitragen kann, dass wir Probleme besonders gut lösen, wenn man mit solchen Überzeugungen in den Austausch geht, dann kann Diversität tatsächlich sehr viel Positives bewirken und genau das triggern, was Sie gerade angesprochen haben. Ich bin erstmal irritiert. Ich denke, warum soll das jetzt eine Lösung für unser Problem sein? So haben wir das ja noch nie gemacht. Und wenn man dann ein zweites oder drittes Mal darüber nachdenkt und in grundsätzlich positiver Stimmung gemeinsam diskutiert, dann kommt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle dazu, dass man merkt, ja, so habe ich das noch nie gesehen, aber es könnte die Lösung sein. Und dann probiert man es aus und findet, es funktioniert vielleicht. Ich glaube, Deutschland ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir seit Jahrhunderten, seitdem die Römer in Deutschland waren, seitdem es Migration aus Frankreich gibt. Meine Familie stammt ursprünglich natürlich aus den Niederlanden, wie man meinem Nachnamen unschwer erkennen kann. Deutschland ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir Innovation hervorgebracht haben, gerade weil wir so vielfältig sind.
Ich sage nochmal Rolf van Dijk tatsächlich, da hört man dann die niederländische Herkunft. Warum halten das denn manche Menschen für etwas Positives, also Diversität, und manche für etwas Negatives? Weiß man das?
Also es gibt einerseits Aufgaben, die unmittelbar den Menschen klar machen, hier ist Diversität wichtig. Also wenn ich in einer Marketingabteilung oder einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeite, dann ist eigentlich jedem klar, Diversität bringt uns hier weiter, weil wir müssen an neuartigen Problemen arbeiten. Wir müssen neuartige Dinge hervorbringen. Wir müssen als Marketingabteilung vielleicht auch Menschen ansprechen, die sehr vielfältig sind. Und deswegen hilft es uns, wenn wir im Team selber eine gewisse Repräsentation dieser Vielfalt auch haben. Da ist es sozusagen die Aufgabe, die zeigt, was ist gut für uns und was ist nicht gut für uns. Aber dann gibt es auch Aufgaben oder Kontexte, in denen wir das nicht so unmittelbar wahrnehmen. Und hier ist es dann Aufgabe von Führungskräften oder in Gesellschaft von Politikerinnen und Politikern zu sagen, doch, Vielfalt bringt uns auch als Gesellschaft weiter oder Vielfalt bringt uns auch hier in diesem Team weiter. Ich nenne mal ein Beispiel. Vor einigen Jahren hat es in einem Geschäft bei IKEA die Situation gegeben, dass zum ersten Mal eine Frau als Mitarbeiterin im Lager eingestellt wurde. Dann haben sich die männlichen Mitarbeiter so ein bisschen gewundert und darüber beschwert, weil sie dachten, naja, die Frau, die wird nicht schwer heben können, also bleiben mehr Arbeit auf uns liegen. Das war dann tatsächlich so, dass die Frau weniger schwere Teile heben konnte und deshalb wurde in dem Lager ein Flaschenzug installiert. Und das hat dann dazu geführt, dass auch die männlichen Kollegen es etwas leichter hatten und es in der Folge zu weniger Ausfällen von Krankheit aufgrund von Rückenbeschwerden kam. Das heißt, hier sieht man, dass eine Aufgabe, die Stärke oder Körperkraft eigentlich gar nicht unbedingt nahelegt, dass wir hier Vielfalt brauchen, dass wenn man dann aber Vielfalt einsetzt, es doch zu positiven Ergebnissen kommen kann. Und hier waren es die Führungskräfte, die gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal.
Ihr Arbeitsfeld oder Ihr Fokus liegt auf Unternehmen, Unternehmenskulturen auch, Management. Kann man das auch auf das Feld der Kunst übertragen? Hier würde ich ja sagen, das ist im Grunde das Feld der Diversität per se.
Absolut. Ich glaube, Kunst lebt nicht nach Kompromissen. Kunst lebt nicht entlang von nationalen oder kulturellen Grenzen, sondern die Künstlerinnen und Künstler, die erfolgreich waren, und das gilt praktisch für alle Zeiten, haben sich immer schon beeinflussen lassen durch Reisen, haben sich beeinflussen lassen dadurch, dass sie aus anderen Gebieten der Kunst zum Beispiel geschöpft haben und dann in ihrer eigenen Kunst Dinge angewandt haben, die eben neu waren.
Jetzt ist das Motto der diesjährigen Biennale Foreigners Everywhere, also Fremde überall. Sie haben es vorhin angesprochen, in der Sozialpsychologie ist das eigentlich eine Binsenweisheit. Jetzt gilt auch, aber in der Sozialpsychologie, je mehr Kontakt ich mit den vermeintlich Fremden habe, desto weniger Vorurteile habe ich. Das gilt jetzt eigentlich für Kontakte im Alltag, aber kann man das vielleicht auch übertragen auf die Kunst? Also, dass wir, wenn wir jetzt vom sogenannten globalen Süden immer mehr mitbekommen, weil er auf Kunstschauen weltweit präsenter wird, wir hatten das ja auf der vergangenen Documenta oder jetzt auf der Kunstbiennale in Venedig, dass das dann dazu beiträgt, dass wir weniger Vorurteile gegenüber den Menschen aus diesen Teilen der Erde haben, eben weil ihre Kunst und damit ein Teil ihrer Kultur und ihres Lebens uns näher kommt, wir das kennenlernen.
Ja, absolut. Ich kann das voll und ganz unterschreiben. Also Sie haben zu Recht gesagt, dass die sozialpsychologische Forschung über viele, viele Jahrzehnte gezeigt hat, je mehr Kontakt wir zu anderen haben, umso positiver sind wir diesen anderen gegenüber eingestellt, umso weniger Vorurteile haben wir. Aber das betrifft nicht nur der enge persönliche Kontakt im Alltag. Die neuere Forschung zeigt auch, dass man Extended Contact haben kann. Das heißt, ich habe einen Freund, der einen Freund hat, der Ausländer ist. Allein das reduziert schon meine eigenen Vorurteile. Und sogar Imagined Contact. Also wenn ich mir nur vorstelle, dass ich persönliche Beziehungen zu jemandem aus einer anderen Kultur habe, auch dann reduziert das schon meine Vorurteile. Das zeigt die neuere Forschung relativ klar. Und deswegen würde ich genau das, was Sie gerade beschrieben haben, wenn ich über Kunst Kontakt zu anderen Gebräuchen, Sitten, Ritualen, Sichtweisen auf die Welt bekomme, dann wird es auch meine eigene Sicht auf diese andere Welt positiv beeinflussen. Weil je mehr ich weiß, je mehr ich verstehe, umso weniger bedrohlich und umso weniger angstauslösend ist auch das, was ich nicht kenne.
Also Kunst kann hier gesellschaftliche Veränderungskraft tatsächlich entfalten. Was ich mich nur gefragt habe, ist, wird sich diese Kunst, wenn wir jetzt nach Venedig schauen, auf die Biennale, am Ende anschauen? Bekehrt man hier am Ende nur die schon Bekehrten? Und wie könnte man vielleicht die erreichen, die sowas normalerweise nicht besuchen?
Also zunächst mal fährt natürlich nur eine ganz kleine Minderheit von sehr stark Kunstinteressierten nach Venedig, um sich dort die Biennale anzuschauen. Das ist ja auch teuer und aufwendig, dorthin zu kommen. Aber ich erinnere mich 1992 an meinen ersten Dokumentarbesuch. Dort hat Mo Edoga, ein aus Nigerien stammender Künstler, draußen vor dem Fredericianum den sogenannten Signalturm der Hoffnung aus Abfallholz errichtet. Er war für die gesamte Dauer der Dokumenta, ich glaube für 3 Monate, jeden Tag 15 Stunden damit beschäftigt, diesen Turm zu bauen, und hat viel mit ganz normalen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Kassel kommuniziert, ist immer wieder auch in Diskussionen gegangen. Und das passiert ja in Venedig auch. Normale Touristen merken durch Plakate, durch Skulpturen in der Stadt, dass sich etwas verändert. Es passiert auch dadurch, dass wir vielleicht, auch wenn wir weniger Kunst interessiert oder weniger offen für andere Kulturen sind, dass wir im Rahmen der normalen Nachrichten oder in der Zeitung von der Biennale lesen und dann zum Beispiel von Archie Moores Skulpturen beeinflusst werden oder beeindruckt sind, auch ohne dass wir jetzt nach Venedig fliegen oder fahren und uns dort ein teures Eintrittsticket kaufen. Und ich glaube, insofern wird das schon transportiert, und je mehr Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Kulturen repräsentiert sind auf diesen Ausstellungen, umso mehr diffundiert es auch in die etwas breitere Gesellschaft.
Vielleicht werden wir in Zukunft einander dann ein bisschen weniger fremd. Professor Rolf van Dyck, Leiter der Abteilung für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Haben Sie vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Der russische Literaturwissenschaftler Viktor Shklovsky hat schon vor mehr als 100 Jahren geschrieben: Ziel der Kunst ist es, ein Empfinden des Gegenstandes zu vermitteln, als Sehen und nicht als Wiedererkennen. Das Verfahren der Kunst ist das Verfahren der Verfremdung der Dinge. Und natürlich gilt das auch und besonders für die Musik, wenn sie zum Beispiel gar nicht allein menschlich gemacht ist. Die Künstlerin und Musikerin Holly Herndon arbeitet viel mit KI, künstlicher Intelligenz, und erzeugt dadurch ganz besondere Verfremdungseffekte. Wie in diesem Song, der ausgerechnet Home heißt, zu Hause. Hier noch ein kleiner Tipp. Eine spannende Podcast-Reihe zum Fremdhören ist Deep Dialogue, Gespräch zwischen zwei Fremden, von ARD Kultur und zu finden in der ARD Audiothek. Wer oder was fremd ist, wandelt sich nicht nur von Ort zu Ort und von Mensch zu Mensch, sondern auch durch die Zeit. Zum Ende machen wir mal einen Sprung zurück in die Schilderungen eines Kindes aus dem Jahr 1852.
Er war nicht schön und sah früh gealtert aus, obwohl er nicht mehr als 30 Jahre gehabt haben mochte. Aber er hatte ein glühendes und doch sanftes Auge, ebenso einen energischen, doch milden Mund. Auch sah man ihm an, dass seine sehr herabgekommene Kleidung zu seinem Stande oder seiner Bildung nicht im Verhältnisse steht. Ich freute mich sehr, als ihn mein Vater einlud, uns ins Haus zu folgen. Er nahm die Einladung ohne Zeremonie an und ging mit uns, immer sprechend, und legte im Gehen von Zeit zu Zeit die Hand auf meinen Kopf, was mich erschreckte und mir doch sehr gefiel. Mein Vater interessierte sich offenbar für den Fremden und hatte Lust, seine eigentümlichen Reden noch lange anzuhören. Aber im Salon angekommen, ward er sehr enttäuscht. Der Fremde ging geradenwegs auf ein Sofa los und sagte, ich bin müde, murmelte noch einige unverständliche Worte, streckte sich aus, schloss die Augen und entschlief sogleich. Wir standen da und sahen einander erstaunt an. »Er ist verrückt«, lispelte meine Tante, »aber mein Vater schüttelte den Kopf und sagte, er ist ein Original, er gefällt mir, er ist ein Deutscher.«
Der unheimliche Fremde soll übrigens kein geringerer gewesen sein als der romantische Schriftsteller Friedrich Hölderlin himself. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Mein Name ist Tanja Küchle.